Wie schmeckt eigentlich Sommer? Herrlich fruchtig, prickelnd und natürlich frisch. Genau wie die neue Direktsaftschorle aus heimischen Johannisbeeren von Rhönsprudel. Purer Genuss, pure Natur. Rhönsprudel Bärenglück. Schmeckt wie pures Sommerglück. Jetzt probieren.
Reingehört, ein Podcast der VRM. Fast 60% aller JournalistInnen in Deutschland sind im letzten Jahr mindestens einmal körperlich oder verbal angegriffen worden. Hass und Drohung sind traurige Realität. Wie fühlt es sich an, wenn aus Kritik plötzlich Bedrohung wird? Wir haben reingehört. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reingehört. Mein Name ist Franziska Vollstedt und ich bin Volontärin bei der VRM. Ich freue mich, heute mit Nadine Peter, Gesamtsportchefin von der VRM, über ihre persönlichen Erfahrungen mit Hassnachrichten sprechen zu dürfen. Im Jahr 2023 ist bei uns ein Artikel mit dem Titel VRM wehrt sich gegen Hassnachrichten an Reporterin erschienen. Diese Reporterin warst du. Magst du mal erzählen, was damals passiert ist?
Ja, da ist tatsächlich in sehr kurzer Zeit sehr viel passiert, muss ich sagen. Also das war eine Woche im April 2023, die ich auch nicht so schnell vergessen werde. Ich hatte tatsächlich nur in Anführungsstrichen einen Kommentar geschrieben. Ich bin, wie du es gesagt hast, Sportreporterin und habe damals über eine Situation berichtet vom ehemaligen Trainer von Eintracht Frankfurt, Oliver Glasner, der nach einem Spiel eine ziemliche Wutrede auf der Pressekonferenz von sich gegeben hat. Unter anderem auch einen Kollegen von mir da direkt angesprochen oder schon angeschrien hat. Ja, und hat letztendlich in der damaligen sportlichen Situation, wo die Eintracht damals auch noch in wichtigen Wettbewerben unterwegs war, der Mannschaft einfach damit keinen Gefallen getan, da aus dem Nichts wegen einer ganz sachlichen Frage so auszurasten. Das war so die Grundlage dessen. Und diese Situation habe ich damals kommentiert, weil ich, wie ich diese Pressekonferenz gesehen habe, direkt den Impuls hatte, da mal meine Meinung kundzutun und einfach zu sagen, lieber Oliver Glasner, das war jetzt nicht so cool. Das hat jetzt dir geschadet, das hat der Mannschaft wahrscheinlich nicht geholfen. Und das habe ich in einem Kommentar mal runtergeschrieben. Und ich habe den Kommentar mehrfach gegenlesen lassen, weil wir schon gemerkt haben, das ist ein Thema, das polarisiert. Das haben wir schon wahrgenommen. Und es haben an dem Abend, wo ich den geschrieben habe, 3 Kollegen gegengelesen. Das war mir ganz wichtig, dass ich auch da nicht zu emotional bin, dass ich trotz meiner Meinung, die ich da kundtue, sachlich bleibe. Ja, und deswegen hat den Kommentar geschrieben, veröffentlicht und dann war das Thema für mich, für den Moment zumindest, erstmal abgehakt.
Du hast gerade schon gesagt, dass es nur ein Kommentar war, den du geschrieben hast. Du hast alle journalistischen Standards irgendwie eingehalten, ihn Korrektur lesen lassen, gegenlesen lassen, versucht trotzdem sachlich zu sein. Gleichzeitig war es ja ein Kommentar, der ja irgendwie auch bewusst deine oder unsere persönliche Meinung widerspiegelt und das wird ja auch so markiert. Kam es dann für dich überraschend, dass dann so eine Welle des Hasses auf dich geschwappt ist?
In dem Kontext muss ich sagen, ja. Also mir ist es bewusst, sobald man einen Kommentar schreibt und ich habe es gerade schon gesagt, man will natürlich auch da ein bisschen pieksen, ne? Man will da auch Reaktionen hervorheben. Das ist auch so ein bisschen Sinn und Zweck eines journalistischen Kommentares. Aber in dem Moment war ich mir sehr sicher, dass das eine Meinung ist, die man vertreten darf, die man vertreten kann und wo es eigentlich, so dachte ich, jetzt auch nicht so viel Kritik hageln wird, weil ich meine, der hat sich da daneben benommen, der Trainer, der hat da jemanden angeschrien. Deswegen habe ich das so nicht kommen sehen, was dann passiert ist. Und so von der zeitlichen Abfolge war das so, dass ich den Kommentar Sonntagabend veröffentlicht habe. Unsere Kollegen vom Digital Hub haben den dann auch noch vermarktet, sprich bei Facebook, rausgegeben. Und dann hat das über Nacht und am nächsten Vormittag so eine ganz eigene Dynamik angenommen, die ich ehrlicherweise auch erstmal so gar nicht mitbekommen habe, weil ich sitze jetzt nicht vorm PC und gucke, wer kommentiert was unter einem Facebook-Post von einem Artikel, den ich geschrieben habe. Und dann wurde ich an diesem Montagmittag von mehreren Kollegen angesprochen, aber wie geht's dir denn? Hast du das gesehen? Und dann habe ich gesagt, Moment, irgendwas läuft hier gerade ein bisschen aus dem Ruder. Und dann habe ich bei unseren großen Facebook-Seiten von unseren Medienmarken dann mal geschaut, was da so kommentiert wurde. Und es war wirklich durch die Bank weg bei allen Portalen ja ein sehr ähnlicher Tenor. Nämlich nicht nur, dass die Leute, die da kommentiert haben, nicht meiner Meinung waren, was völlig legitim ist, dass man anderer Meinung ist, sondern das ist in eine Richtung gedriftet, die echt uncool war, die auf einer sehr persönlichen Ebene sich bewegt hat, die mich dann auch persönlich angegriffen hat. Also ich wurde da übelst beleidigt und zwar nicht nur als Journalistin, sondern auch als Frau in dem Moment. Das war so ein Punkt, der mich dann enorm getriggert hat, muss ich sagen.
Du hast gerade schon gesagt, dass du auch als Frau angegriffen wurdest. Ich habe nur ein paar der Kommentare gesehen, aber einer ging irgendwie in die Richtung und genau das ist der Grund, warum Frauen sich nicht in den Männer-Profifußball einmischen sollten. Du bist jetzt immer noch Gesamtsportchefin bei uns. Hast du da mal kurz überlegt, ob du vielleicht irgendwie den Bereich wechselst, um keine so große Zielscheibe mehr zu sein?
Also das habe ich tatsächlich nie überlegt. Das stand für mich nie zur Debatte. Ich muss aber schon ganz ehrlich sagen, das hat in dem Moment und auch in den Tagen danach schon was mit mir gemacht, ne? Weil ich habe dann den Fehler gemacht, dass ich mir wirklich alles durchgelesen habe, was dann in Kommentaren reinkam. Das würde ich so niemandem empfehlen. Verschafft euch ein Bild, wenn euch sowas betrifft, aber lest nicht alles und aktualisiert nicht alle 30 Sekunden, um zu schauen, kam da jetzt noch was rein. Und ich habe das wirklich aufgesaugt wie so ein Schwamm, weil ich da schon auch persönlich getroffen war, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der Kommentar, den du jetzt gerade genannt hast, das war einer der harmloseren. Also da ging es dann auch in die Richtung von wegen, ja, schau mal lieber, dass dein Essen auf dem Herd nicht anbrennt und mach mal die Wäsche. Das sind so Dinge, ja, es hat mich schon verletzt. Aber dann habe ich gedacht, ja, okay, also dann mache ich halt meine Wäsche oder, naja, also um Gottes Willen, das, ich bin das auch ein Stück weit gewöhnt. Ich bin in dem Metier Sportjournalismus groß geworden die vergangenen Jahre als Journalistin und ich weiß, dass es da einfach immer wieder auch zu Situationen kommt, wo dann, muss man so sagen, an der Stelle Männer vor allen Dingen da Frauen diffamieren. Und da habe ich gelernt, mit umzugehen und das war auch ein wichtiger Baustein in meinem Learning, in meiner Entwicklung, da einfach so Kommentare dann zu lesen und zu sagen, ajo, dann, wenn ihr das so seht, dann ist es so, ich kann das nicht ändern, ich mache einen guten Job und den werde ich auch weiterhin machen. Was mich dann aber schon verunsichert hat und wo ich ja schon auch, ja doch auch Angst hatte, muss ich sagen, waren dann so Kommentare in die Richtung von wegen, wir kommen mal bei dir vorbei, wir wissen, wo du wohnst, wow, und check mal morgen, ob deine Bremsen vom Auto noch funktionieren. Das war dann eine Ebene, die hat mir schon Angst gemacht, muss ich sagen. Das war jetzt zum Glück nicht die große Masse, aber sowas war da und das ist dann nochmal ein ganz anderes Kaliber, muss ich sagen.
Das ist dann ja auch eine Art von Kommentaren, die nicht nur auf professioneller Ebene als Journalistin, wo du sagst, ich habe gelernt, damit umzugehen, ich weiß, dass es ein Stück weit auch zum Job dazugehört, sondern erwischt einen ja wahrscheinlich dann wirklich auch einfach auf menschlicher Ebene.
Total, weil das ist dann auch was, das kannst du auch gar nicht mehr kanalisieren, ne? Wie du sagst, diese Kommentare, die frauenfeindlich, frauenverachtend sind, damit kann man lernen, umzugehen. Entweder man sagt dann halt auch mal was oder man akzeptiert das und lernt für sich einen Umgang damit, dass man sowas nicht an sich heranlässt. Und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen, weil ich einfach weiß, dass ich in der Branche, in der ich bin, richtig bin, weil es mir unfassbar viel Spaß macht, was ich tue, weil ich mit einem tollen Team zusammenarbeite, das mich auch immer wieder darin bestärkt, dass ich auf dem richtigen Weg bin und das Richtige tue. Aber wenn es dann wirklich in so eine sehr persönliche Ebene geht, das hat dann nichts mehr mit dem Job zu tun, so gar nichts. Das hat auch nichts mehr mit mir als Mensch, als Frau oder sonst was zu tun, sondern das ist einfach, ja, fast schon kriminell, muss man ja sagen. Mhm. Ja, und das war auch der Grund, weshalb ich dann, nachdem ich meine Nacht auch drüber geschlafen hatte, ich wollte es nicht aus so einer Emotion heraus entscheiden, mich dann auch dazu entschieden habe, das zur Anzeige zu bringen, tatsächlich.
Es ist dann ja eben dieser Artikel, den wir eben schon angesprochen haben, erschienen, sprich die VRM hat sich auch vor dich gestellt. Kannst du noch mal erzählen, wie ist es dazu gekommen? Inwieweit wurdest du da unterstützt, auch um das ein Stück weit verarbeiten zu können?
Also direkt an diesem Montag, wo das alles so dann hohe Wellen geschlagen hat, habe ich direkt von meinem Team totale Rückendeckung bekommen. Die waren ganz süß. Die kamen dann zu mir, haben gesagt, geh nach Hause, mach was Schönes, geh ins Kino, lenk dich ab. Was ich dann aber auch gar nicht wollte in dem Moment. Aber sie haben es mir angeboten. Das fand ich super lieb. Und dann ist sehr schnell auch mein Chef, der Tobias Goldbrunner, der hier Chefredakteur Nachrichten ist bei der VRM, auf mich zugekommen, hat viel mit mir geredet, hat mir da wirklich auch den Raum gegeben, ja, für meine Wut, die ich dann erstmal entwickelt habe und natürlich auch für meine Emotionen, weil wie gesagt, ich hatte schon auch Angst und hat mir dann direkt signalisiert, wenn du das möchtest, aber wirklich nur, wenn du das möchtest, können wir das als VRM öffentlich machen, um dir da den Rücken zu stärken, um aber auch uns als Verlagshaus gegen so etwas zu wehren und zu sagen, ey, wir lassen hier nicht alles mit uns machen. Und wir wehren uns gegen sowas, wenn das Journalisten in unserem Haus betrifft, sowieso, aber auch generell stellen wir uns gegen solche Art der verbalen Anfeindungen, die JournalistInnen immer mehr trifft. Und das fand ich super, super gut, dass ich da volle Rückendeckung bekommen habe, dass ich aber auch die Entscheidungshoheit hatte und mir dann auch die Zeit nehmen konnte, da mal eine Nacht drüber zu schlafen, das mal sacken zu lassen. Weil ich muss schon sagen, so die Sorge, die ich hatte, dass wenn wir als VRM oder die Chefredaktion geschlossen, muss ich wirklich sagen, die komplette Chefredaktion hat diesen Artikel letztendlich verfasst, wenn wir sowas dann rausgeben, hatte ich Sorge, dass es noch mal so eine Welle gibt.
Selbstverständlich, ja.
Und das konnte ich halt so gar nicht greifen. Und diese Angst, die da in mir wohnte in dem Moment, konnte ich nicht so ganz greifen. Ne? Ist das jetzt gut? Ist es schlecht? Bringt mir das was? Oder sollten wir es lieber bleiben lassen? Und ich habe dann, glaube ich, sogar 2 Nächte drüber geschlafen, um mir da wirklich ein bisschen Abstand auch zu geben zu der ganzen Thematik. Ja, und habe mich dann dazu entschieden, dass wir das machen. Nicht meinetwegen, sondern einfach, um zu zeigen, wir als Medienunternehmen stellen uns gegen sowas und wir lassen als JournalistInnen nicht alles mit uns machen. Und haben da dann in diesem Text auch thematisiert, dass wir es zur Anzeige gebracht haben. Nicht, um jemanden Angst zu machen, sondern einfach, um ein Zeichen zu setzen, um da diesen ganzen Hass im Netz vielleicht zumindest punktuell Einhalt zu gebieten, im Wissen, dass wir da nicht alle Leute mit erreichen, weil wenn jemand Hass schüren und streuen möchte, dann tut er das. Aber es war für mich wichtig, da einfach mal ja ein Statement rauszugeben.
Du hast gerade schon gesagt, Hass im Netz. Es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Kritik, die irgendwie auf Augenhöhe und auf gute Art und Weise rübergebracht wird. Du wusstest vorher, das ist ein kontroverses Thema, wo es mit Sicherheit verschiedene Meinungen zu gibt. Aber dass man da eben klar macht, das, was gerade in den sozialen Medien teilweise passiert, sollte keine Normalität sein und auch keine Normalität werden. Wie hat sich dadurch dann dein Blick auf die sozialen Medien generell verändert? Es ist ja einerseits sehr cool, dass wir da die Möglichkeit haben, irgendwie auch in direkten Austausch mit Menschen zu treten. Früher gab es den Leserbrief, der wurde per Post geschickt oder später per E-Mail mit Klarnamen. Leute waren nicht anonym. Das wurde dann abgedruckt. Und jetzt können ja Leute unter irgendeinem anonymen Namen einfach alles kommentieren und man muss das gefühlt erstmal so hinnehmen. Wie blickst du da inzwischen drauf?
Also prinzipiell finde ich es total klasse, wenn man in Austausch kommt mit unseren Leserinnen und Lesern. Da bin ich ein großer Freund von. Und ich bekomme auch bis heute viele E-Mails auf Kommentare, aber auch auf andere Artikel, die ich verfasse. Und die sind in der Regel sehr, sehr konstruktiv, sehr auf Augenhöhe, das, was du gerade beschreibst, so wie es sein sollte. Und über solche Art von Feedback freue ich mich auch, weil ich meine, wir sind alle nicht unfehlbar, wir sind alle Menschen. Und wie gesagt, man darf ganz viele Meinungen haben und die davon auch kundtun und vertreten, solange das auf einer konstruktiven und argumentativ guten Basis passiert. Der Unterschied zu den sozialen Medien ist halt genau der, den du beschrieben hast, dass da viele nicht unter ihrem Klarnamen unterwegs sind. Aber, und das habe ich dann auch nicht gelernt, aber das ist mir dann bewusst geworden, natürlich steckt hinter jedem Profil, egal wie es heißt, ein Mensch und auch eine justiziable Person. Ne? Wenn da wirklich die Polizei da was verfolgt, kann man Menschen ausfindig machen, die auch unter irgendeinem komischen Namen da unterwegs sind. Das geht vom Prinzip her schon, ist natürlich unfassbar aufwendig. Und das war jetzt auch in meinem Fall, um vielleicht auch nochmal kurz die Brücke zu schlagen, nicht erfolgreich, dass man da die Leute quasi erwischt hat. Das war aber auch tatsächlich, ja, ich will nicht sagen, nicht mein Ziel, aber es ist jetzt nicht schlimm, dass es nicht so ist, weil ich wollte auch damit mit dieser Anzeige, die ich gestellt habe, einfach ein Zeichen setzen. Im Wissen, dass es unfassbar schwierig ist, die Leute da irgendwie zu identifizieren. Und es hat mir ein besseres Gefühl gegeben, dass ich nicht so machtlos war.
Ja.
Dass ich was gemacht habe für mich in dem Moment, um da einfach auch zu sagen, okay, das ist das Einzige, was ich jetzt tun kann, um da irgendwie das auf eine andere Ebene zu heben, das Thema, und damit dann auch besser umgehen zu können und dann irgendwann auch ein Stück weit hinter mir zu lassen.
Vor allem muss man es ja irgendwie für sich abschließen können, um dann auch weitermachen zu können. Also du hast gerade schon gesagt, dass du deinen Job immer noch sehr gerne machst. Wie würdest du denn sagen, hat dich deine Erfahrung geprägt, auch wenn du jetzt zum Beispiel wieder an Themen rangehst, wo du vielleicht auch vorher weißt, dass die kontrovers sind? Wie hat sich das verändert?
Also ich würde lügen, wenn ich sage, das hat mich komplett kalt gelassen und auch bei weiteren Kommentaren oder kritischeren Themen, die ich angehe, dass ich da gar nicht mehr dran gedacht habe. Das stimmt nicht, aber es ist auch nicht schlimm, finde ich, weil dadurch bin ich natürlich auch noch mal ein bisschen feinfühliger geworden. Es führt natürlich dazu, dass ich die Kommentare 3, 4, 5 Mal lese und nochmal nachjustiere, die Kollegen weiterhin viel gegenlesen lasse. Das finde ich aber auch nicht schlimm, weil das hat mich eigentlich nur besser gemacht, muss ich sagen. Und ich habe dann auch nach einigen Wochen so die Angst einfach abgelegt, dass sowas wieder passiert, weil klar, es kann dich jederzeit treffen und in dem Moment hat es mich unerwartet getroffen. Aber wenn du mal sowas erlebt hast, dann nimmt dir das insofern die Angst, weil du denkst, okay, du hast das schon mal durchlebt und viel schlimmer kann es eigentlich nicht werden, hoffe ich jedenfalls. Und man ist so ein bisschen darauf vorbereitet, ne? Also klar, denke ich da ganz oft dran und auch wenn ich jetzt kritische oder auch mal politische Kommentare schreibe, ich schreibe auch gerne mal in der Politik den einen oder anderen Kommentar, dann denke ich da schon drüber nach und erwische mich auch dabei, dass ich dann mal durch die Facebook-Timeline scrolle und mal in die Kommentarspalte gehe bei Kommentaren, die dann von mir dort gepostet werden. Aber es ist zum Glück seitdem A, nicht mehr passiert und B, selbst wenn da mal blöde Kommentare kommen, perlt das ziemlich an mir ab, weil mich diese Erfahrung wirklich da auch ein bisschen ja abgehärtet hat, muss ich sagen.
Wir sprechen ja die ganze Zeit gerade über verbale Kommentare. Du hast auch schon in unserem Vorgespräch betont, dass es bei dir ja nur in Anführungszeichen um verbale und keine körperliche Gewalt ging. Warum ist es dir wichtig, da einen Unterschied zu machen?
Weil es ein Unterschied ist zwischen verbaler und körperlicher Gewalt. Also wir haben so viele JournalistInnen weltweit, die in Kriegs- und Krisengebieten unterwegs sind, die wirklich Angst um ihr Leben haben müssen, weil sie ihre Arbeit dort ausüben. Und das ist für mich schon ein krasser Unterschied, ohne das eine oder das andere auf- oder abzuwerten. Darum geht's gar nicht, ne? Aber mir ist einfach wichtig, dass es da eine Unterscheidung geben muss an der Stelle. Und ich jetzt hier in der sehr privilegierten Situation auch war, dass ich da, wie gesagt, ein tolles Team hatte, einen tollen Chefredakteur hatte, der mich da komplett aufgefangen hat und alle im Team sich bedingungslos hinter mich gestellt haben. Das hat vielleicht auch nicht jeder. Es gibt auch viele freie JournalistInnen, die nicht so ein Backup haben, das einen dann den Rücken stärkt. Und insofern, ja, das war, wenn ich das so sagen darf, eine ziemliche Scheißsituation, die ich da hatte. Mir ist aber auch bewusst, dass es noch viel schlimmere Schicksale von JournalistInnen auf der ganzen Welt gibt.
Du hast gerade schon andere JournalistInnen angesprochen, eben zum Beispiel vielleicht auch freie RedakteurInnen, die vielleicht keinen Verlag, keine Kollegschaft hinter ihnen haben, die ihnen da den Rücken stärken und sich vor sie stellen. Generell ist es ja so, dass man immer öfter davon hört, dass JournalistInnen sich, sei es jetzt eben verbal oder körperlich, Gewaltdrohungen gegenüber sehen. Und viele berichten da auch von Stress, Angst oder Einschränkung, die sie dadurch erleben. Wie erlebst du das in Gesprächen mit KollegInnen? Ist das ein Thema, was irgendwie Leute beschäftigt, was immer größer wird? Wie nimmst du das wahr?
Es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Thema, was gerade durch die zunehmenden Kriege, die wir auf der Welt haben, natürlich auch dadurch immer größer wird. Man muss sich ja auch schon als Privatperson sehr genau überlegen, wo kann ich auch zum Beispiel in den Urlaub noch guten Gewissens oder ohne Angst hinfahren. Und als Journalist oder als Journalistin hat man ja auch ein Stück weit eine Berufung vielleicht, ne, dass man da seinen Job für einen größeren Zweck macht, um eben die Leute, die Welt zu informieren über das, was da vor Ort in einem Kriegs- oder Krisengebiet gerade passiert. Und ja, dadurch die Welt leider aktuell so ist, wie sie ist, nimmt auch dieses Thema einfach enorm zu. Ich sehe auch immer wieder bei TikTok und Instagram Videos, auch verstärkt aus den USA, dass da Reporterinnen und Reporter, die gerade vor der Kamera stehen und eine Schalte machen oder gar live sind, mit irgendwelchen Wurfgeschossen beworfen werden oder mit Wasser übergossen werden oder weggeschubst werden. Ne? Also so Sachen, die jetzt ja erstmal nicht so ganz krass sind und da jetzt zum Glück auch keine Verletzungen irgendwie draus folgen. Aber ja, da muss man ja schon fast über die Einschränkung der Pressefreiheit an der Stelle dann reden. Und sowas kann halt auch unfassbar gefährlich werden. Und wenn du da als Reporterin oder Reporter stehst und dann in so eine Situation gehst, das ist, glaube ich, ganz, ganz furchtbar einfach.
Du hast ja gerade schon die Einschränkung der Pressefreiheit angesprochen. Es ist natürlich für uns unvorstellbar, dass in anderen Ländern JournalistInnen teilweise gar nicht frei arbeiten können. Auch in Deutschland ist es ja aber so, dass Deutschland jetzt das erste Mal nicht mehr in den Top 10 auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen ist. Inwieweit glaubst du, beeinflusst diese Angst die Pressefreiheit auch in Deutschland?
Das ist natürlich auch ein sehr individuelles Thema, ne? Jeder, der, egal ob jetzt verbal oder körperlich, mal Gewalt als JournalistIn erfahren hat, muss da seine Learnings draus ziehen. Wie gesagt, mich hat's stärker gemacht und ich halte da nicht meinen Mund, sondern ich bin weiter laut, insofern als dass ich meine Meinung offen vertrete. Ich kann es aber auch verstehen, wenn man sich da als Journalist dann irgendwann ein bisschen zurückzieht aus eben dieser Angst, wenn man solche Erfahrungen gemacht hat. Und ich bin ja gerade, was diese verbale Gewalt angeht, nicht alleine. Das ist ja ein Phänomen, das ja so enorm zugenommen hat in den vergangenen Jahren, eben durch diese Anonymität im Netz. Und da kann ich es keinem Kollegen, keiner Kollegin verübeln, die dann dadurch eine gewisse Angst entwickelt und sich vielleicht zurückzieht oder dann sagt, okay, dann bin ich halt nicht mehr diejenige, die da eine Meinung vertritt, sondern ziehe mich da eher zurück und mache meine Arbeit vielleicht auf einer anderen Ebene oder wechsle in die PR. Das ist ja schon auch ein ganz persönliches Thema. Deswegen glaube ich schon, dass es da einen direkten Zusammenhang gibt. Auch aufgrund der politischen Situation und der Entwicklung in Deutschland, die wir haben. Mhm. Also auch das darf man ja nicht kleinreden, was da in den vergangenen Monaten und Jahren passiert ist. Diesen Rechtsruck mit einer Partei der AfD, die da wirklich ja auch gegen Journalisten, gegen die freie Presse arbeitet, ganz aktiv in Teilen. Und das hängt damit alles zusammen. Leider, muss man sagen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir da auch immer noch eine Mehrheit bilden, die eben ihre Meinung vertritt und ungefiltert und ohne Angst den Finger in die Wunde legt.
Mhm. Und das geht wahrscheinlich leichter, wenn man eben Unterstützung hat von Menschen, wo man merkt, man ist nicht alleine, wenn einem sowas passiert, so wie es bei dir eben war. Trotzdem sehr beeindruckend, dass du gesagt hast, jetzt erst recht, ich mache trotzdem weiter und gehe meinen Weg. Du hast eben schon angesprochen, so ein paar Sachen, die dir geholfen haben. Oder vielleicht auch, was du im Nachhinein anders machen würdest, zum Beispiel Social Media, dass man vielleicht nicht minütlich aktualisiert, schaut, was jetzt passiert ist. Gibt's konkret noch irgendwelche anderen Sachen, wo du sagen würdest, das hat dir geholfen, um einen Umgang damit zu finden?
Also was mir tatsächlich in der Retrospektive sehr geholfen hat, ist dieser Artikel, den du auch schon angesprochen hast, den die Chefredaktion veröffentlicht hat, weil darauf habe ich, obwohl ich Angst hatte, dass es anders kommt, nur positive Reaktionen bekommen. Ich habe das dann auch auf meinen privaten sozialen Medien geteilt und da haben Leute das dann gesehen oder sind darauf aufmerksam geworden, mit denen ich teilweise seit Jahren nichts zu tun habe, die mir dann geschrieben haben und gesagt haben, Mensch Nadine, das ist ja krass und du hast es aber genau richtig gemacht und weiter so. Das hat mir total geholfen, da unverhofft auf einmal Zuspruch von ganz vielen Seiten zu bekommen, den ich so nicht habe kommen sehen. Und ja, ansonsten kann ich da tatsächlich nur empfehlen, wenn man da jetzt nicht an die Öffentlichkeit gehen kann oder will, kann ich nachvollziehen, wenn man das nicht möchte, trotzdem sich Menschen suchen, mit denen man da offen drüber reden kann und da auch keine Angst zu haben, dass man irgendwie nicht ernst genommen wird oder das kleinzureden, was einem da passiert ist. Sondern wenn man das so fühlt und wenn einem sowas widerfahren ist, dann hat das seine Berechtigung und dann kann und sollte man auch genauso darüber sprechen, egal ob das jetzt mit KollegInnen ist, ob das mit Freundinnen ist, ob das mit Familienmitgliedern ist, total egal, aber da wirklich sich nicht verkriechen, sondern die Gefühle, die man dadurch entwickelt oder in sich hat, nach außen tragen und wirklich den Kummer, den man dadurch hat, nicht mit sich alleine ausmachen.
Vielen Dank auf jeden Fall, dass du deine Erfahrung auch jetzt nochmal nach außen getragen hast. Ich glaube, dass deine Erzählung da auf jeden Fall sehr vielen Menschen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, sehr helfen kann. Also vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne, danke dir.
Den Kommentar und den Artikel, über die wir eben gesprochen haben, verlinken wir euch auch noch einmal in den Shownotes zum Nachlesen. Und wenn ihr euch weiter mit dem Thema befassen wollt, haben wir noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Und zwar die Folge 233 von Reingehört. Dort spricht meine Kollegin Laura über den Umgang mit Hass in unseren Redaktionen. Hört doch gerne mal rein. Das war's auch schon wieder mit Reingehört für diese Woche. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis bald.
Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die VolontärInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.